Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei.
Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Ja, wir sind schon ganz schön weit. Kiek an, 172. Wir haben gerade gerätselt, bei welcher Folge wir sind. Jetzt weiß ich auch langsam, wie sich Textilvergehen anfühlt, die auch schon lange nicht mehr wissen, bei welcher Folge sie eigentlich sind. Hallo Ralf.
Hallo Schnötel, hallo Jan Grubi.
Ja, wir hatten auch darüber gesprochen, dass wir vorbereiten, dass wir beide nach Mainz fahren.
Ja.
Und ich aber, also er fährt mit den Schnöseln, nee, mit dem Virusbus und ich wollte nicht mit den Schnösels im Hotel sein und habe mir, mir ein bisschen ein teureres Hotel genommen.
Ja.
Nichtsdestotrotz.
Das Adlon von Mainz.
Nichtsdestotrotz wäre dann sozusagen meine Dauerkarte für die Frauen, die da gegen Hoffenheim spielen, frei. Wenn er eine gute Begründung hat, warum er die unbedingt umsonst braucht und sich das nicht leisten kann, bei Union eine Karte zu kaufen, würde ich die abgeben. Ansonsten wird sie einfach von Union gezählt. Hoffe ich.
Nee, ich glaube, wird nur das Gescannte gezählt.
Dann muss ich die irgendjemand mitgeben, der die noch mitscannt.
Ja, das ist der beste Weg. Am besten jemand, der es gebrauchen könnte. Also meldet euch.
Ja.
Wer mal gehen möchte und nicht das nötige Kleingeld.
Ja, wir reden heute über unser nicht ganz Wochenende, weil wir haben ja Mittwoch und Freitag gespielt. Wir haben ja nicht am Wochenende gespielt.
Nee, scheiß Mittwochspiele.
Scheiß Mittwochspiele, aber war voller als
ja.
Am Freitag.
Es gibt ja Menschen, die sagen, warum immer am Wochenende spielen? In der Woche kann es auch voller werden, weil es gibt ja viele, die am Wochenende nicht können. Und wir haben es gesehen. Unsere Damen haben das Spiel des Jahrhunderts gehabt wahrscheinlich. Hm. Naja, das okay, diese Saison.
Der Saison.
Der Saison und haben gegen die Münchner Bayern gespielt, gegen ein Aufgebot, wo man sagt, Valometer, da sitzen die Millionen auf der Bank.
Na, erstmal ja nicht.
Erstmal nicht.
Erstmal haben sie gedacht, naja, ist ja eine Union.
Können wir eine B-Truppe hinstellen?
Da bauen wir ein bisschen um und denken uns mal.
Nee.
Ah, nee, ja. Jetzt hätte ich fast den Tee falsch gestellt.
Ja, wir trinken übrigens Tee.
Genau, wie immer. Oder vielmehr, wie neuerdings immer,
ja.
Trinken wir Tee und Wasser.
So, ja. So gehört sich das.
Weil wir dann nämlich mehr vom Spiel haben, weil wir dann nüchtern betrachtet
mehr
den
vom Spiel.
Podcast machen können.
Genau. Und unsere Damen sind sehr ambitioniert in das Spiel reingegangen. Man hört das schon in der Ankündigung, das Meisterinnen-Duell, also praktisch der amtierende Zweitligameister gegen den ehemaligen und zukünftigen Bundesligameister und wir hatten da eine lustige Aufstellung, wie ich fand.
Ja.
Können wir ja mal durchgehen. Wir haben wie immer im Tor, nee, nicht wie immer, aber wieder jetzt.
Wieder jetzt im Tor.
Karabösel. Hinten Judith Steinert, Samantha Steuerwald, Ember Tüsiak, Anna Weiß. Wie immer. Und im Mittelfeld alleine Tanja Pawolek. Und dann davor gesetzt Hannah Oerlings, Lisa Heisi, Lia Kemper und Sophie Weitau und ganz vorne als einzige Sturmspitze Aline Kempel.
Und Hanna natürlich auf links.
Ja, also die belgische Aussprache.
Nee. Auf links.
Ach so, die auf links. Ja, nee. Also eine interessante Konstellation, eine 4-1-4-1-Situation. Ich denke mal, da hat sich Aileen was dabei gedacht. Meiner letzten Endes wollte sie wahrscheinlich im Mittelfeld möglichst wenig Positionen anbieten oder möglichst wenig Angriffsfläche bieten mit einem sehr dichten Mittelfeld. War natürlich auf Kosten dessen, dass wir vorne mit einer Sturmspitze natürlich nicht viele Chancen haben werden können. Also das ist klar.
Gut, aber du hast ja von vornherein, wenn du gegen die Frau, also wenn du überhaupt gegen Bayern München spielst, hast du wenig Torchancen zu erwarten und wenn, dann eher durch einen Konter. Insofern war das schon ganz gut, Aileen da alleine vorne hinzustellen, die dann auch sehr schnell ist. Stellt sich raus, brauchte sie ja nicht, weil andere auch sehr schnell sind.
Genau.
Aber grundsätzlich, Mittelfeld verdichten ist gegen Bayern keine schlechte Idee, weil die eben nicht Kick and Rush spielen, sondern die spielen eben, versuchen eben aufzubauen. Und wenn du da eben die Räume zumachen kannst, ist es natürlich ganz hervorragend.
Und das haben sie ja ganz intelligent gemacht und auch haben sie total gut umgesetzt.
Wir müssen mal kurz sagen, dass da noch die Vivian bei uns war und im Vorfeld des Spiels ein Interview gegeben hat, genauso wie ihre Schwester, die im Gästeblock stand. Heute ist Vivian nicht da, obwohl sie sehr bedauert, weil kindkrank.
Genau.
Und Patrick ist auch nicht da. Liebe Grüße und gute Besserung an beide oder an stellvertretend beide.
Ja.
Patrick ist auch noch krank.
Ja, und wer das Interview und ein Foto mit Jan Grobi von hinten sehen möchte.
Ja, stimmt, ich bin nur drauf.
Du bist mit drauf. Der sollte sich den Tagesspiegel vom Wochenende, glaube ich, mal besorgen. Da ist eine ganze Seite im Print und natürlich online findet er das auch zum Spiel. Nee, es war, glaube ich, am Donnerstag oder Freitag drin, aber ihr findet das.
Ist jedenfalls nicht ganz umsonst, aber.
Ja. Ja, die Printausgabe hat, der hat praktisch 3,30 Euro bezahlt, hat es dann aber im Print mit drin.
Okay.
Ja, also insofern, wer nachlesen möchte, warum, weswegen zwei Schwestern unterschiedlich in unterschiedlichen Blöcken stehen, sollte sich das einfach mal zu Gemüte ziehen.
Ja.
Von Inga geschrieben. Gut. Jo, und dann ging es ja eigentlich schon rucki-zucki los, wa?
Mhm.
In der siebten Minute gelb für Heisi für Textilvergehen. Und da erinnert man sich ja sofort an das Textilvergehen oder das nicht vorhandene Textilvergehen bei den Bayern in der Champions League.
Ja, nicht gleich da, sondern wir haben dann am Wochenende gesehen, dass es für eine Protagonistin, die bei dem Spiel dabei war, nämlich, heißt die Simon Kett? Simon? Nee, wie heißt denn die Kett mit Vornamen? Oh, weiß ich jetzt nicht. Die hat ja rot gesehen im Champions League Halbfinale war das, wa?
Mhm.
Weil sie statt des Trikots die Haare zog und dann gab es die Diskussion, wie lang sollten Haare sein und wäre das nicht eigentlich auch gelb wie beim Trikot ziehen und da gibt es eine ganz interessante Diskussion und beim Rasenfunk, obwohl die Diskussion ja sehr einseitig geführt wurde, ich glaube,
Max war
ganz alleine,
ja.
Aber er hat es gut dargelegt und ich glaube auch, dass Haare ziehen immer rot sein sollte.
Da muss ich kurz durchatmen.
Bei dir ist schwer.
Ja, bei mir ist das schwer, bei mir ist Haare ziehen extrem schwer, hätte derjenige keine Chance. Aber
unter den Achseln vielleicht?
Da auch nicht, aber die Diskussion hatte ich heute schon mal, wo unterscheidet man das? Ich meine, es gibt ja auch eine Unterscheidung beim Handspiel, es gibt die sogenannte T-Shirt-Linie.
Hm.
Warum nicht auch bei den Haaren? Weil wir hatten das ja bei der EM gab es auch schon Rot für eine deutsche Spielerin, weil sie an den Haaren gezogen hat, allerdings weiter oben. Hier ist es so, die Spielerin von Barcelona hatte sehr, sehr lange Haare, mehrere Zöpfe hinten und die gingen wirklich bis zum unteren Rücken.
Mhm.
Und in einigen Einstellungen siehst du, wie die Spielerin von uns praktisch in der Höhe des Rückens, von den Bayern, also nach dem da reingreift, wo ich denke, ja, das ist aber, sie wollte halt an das Trikot greifen und erwischt die Haare. Warum nicht auch bei den Haaren, bei den Frauen, es ist ja eine Tätlichkeit, wenn man in die Haare greift, warum nicht sagen, okay, entweder haben alle Frauen, so wie viele deutsche Spielerinnen, so ein Dutt zu tragen, oder man sagt, okay, alles, was Haare bis zur Schulter und alles, was drunter ist, ist kein Haarziehen mehr, sondern dann eben ja, Trikot vergehen.
Die heißt übrigens Franziska. Franziska Kett. Ich bin nun wieder der Meinung, denn lieber auch rot für Trikot ziehen. Ich finde das auch eine Unart, am Trikot zu ziehen.
Ja, aber rot gibt es ja nur für eine Tätigkeit. Oder, nee, nicht zwangsläufig, nicht als letzter Mann auch, ja.
Mhm.
Oder Frau.
Nee, weiß ich nicht. Also du kannst ja nun nicht sanktionieren, wie lange Haare sein dürfen oder soll.
Aber beim Handspiel macht man es doch auch.
Ja, ist was anderes irgendwo. Da ist ja die Regel auch sehr konfus. Ich habe dir schon zugehört mit der T-Shirt-Linie und so weiter. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, Handspiel ist dann zu ahnden, wenn du dir einen Vorteil verschaffst oder dem anderen einen Nachteil.
Mhm.
Ja? Und das findet ja nicht immer statt. Also wenn der Ball zum Beispiel aus dem Strafraum rausgeschlagen wird, ja, von dem angreifenden Spieler, und dabei gegen die Hand des verteidigenden Spielers geht, dann wäre nicht zu erwarten, dass der Ball unbedingt ins Tor gegangen wäre.
Ja.
Und dann würde ich sagen, das ist indirekter Freistoß.
Mhm.
und nicht Strafstoß. Aber wie gesagt, auf mich hört keiner und das ist mir auch egal. Grundsätzlich kann man sich ja die Haare so lang wachsen lassen, weil man ja dann einen Nachteil hat auch, weil der Kopf ist schwerer. Das Laufverhalten wird ein anderes. Und das dauert ja auch eine ganze Weile, die Haare so lang laufen zu lassen. Und dann hast du eben den Vorteil, dass du nicht mehr am Trikot gezogen werden kannst. Also das ist ja nicht schlimm, wenn du nicht am Trikot gezogen werden kannst. Und grundsätzlich ist eine Tätigkeit mit Rot zu ahnden. Und dann ist es so. Und dann spielt keine Rolle, wenn die Haare um die Knie herumgehen und du trittst ihr dann auf die Haare, dann würde ich nochmal diskutieren.
Ja, man, aber du siehst ja, die Frauen haben heutzutage halt alle lange Haare. Die kann man sich ja auch hochbinden.
Ja, aber das ist ja dann auch wieder individuell den Spielerinnen überlassen.
Ja, aber hier heißt Individualität, du beeinflusst im Prinzip das Spiel. Indem du verschiedene Voraussetzungen schaffst, was bei dem einen könnte es eine Tätigkeit sein, bei dem anderen, die ganz kurze Haare hat, wird es nie zur Tätigkeit kommen, weil man die kurzen Haare nicht greifen kann. Oder selten. Also es ist, ich finde schon, man müsste eine gewisse Eindeutigkeit reinbringen.
Sagt ihr mal, die ihr dazu hört, wie seht ihr das? Kann man das sanktionieren, was man lange Haare hat? Muss man da eingreifen? Muss man, wenn einer länger als schulterlang hat, dann eben sagen, okay, das war jetzt so unterhalb der Schulterlinie, ist es jetzt nur noch gelb, wenn man den Haaren zieht? Ist es dann nicht auch ein Einfallstor für eventuell, dass ich, oh, guck mal, jetzt greife ich hier unten und ziehe trotzdem in die Haare, tut dir trotzdem weh. Mhm. Du rennst ja dann nicht so weiter, als wenn du am Trikot gezogen wirst. Das ist ja schon mal definitiv. Sagt ihr mal, was ihr für eine Meinung habt, gerne in den Kommentaren oder schreibt uns oder wie ihr wollt. Wir sind noch unter kiek-an-podcast.de im Netz. Wir sind unter kiek-an@bluesky sozial im Bluesky.
Oder bei Insta.
Oder bei Insta, genau.
Ja.
Aber und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, genau. Die heißt info@kiek-an-podcast.de.
Genau. Und für dieses Trikot vergehen hat Heisi die gelbe Karte bekommen.
Ja, das war ein bisschen dumm.
Ja.
Also muss ich sagen, erstmal so früh sich eine gelbe Karte zu ziehen, dann war eigentlich keine Gefahr zu erwarten, weil das mittendrin war. Das war vielleicht auch mal ein Zeichen setzen.
Ja, ich finde es ja richtig, am Anfang ein Zeichen setzen. Die Bayern-Frauen haben es am Ende des Spiels gemacht, wo dann doch die Fouls etwas mehr zugenommen haben. Aber ich finde schon richtig, dann dem Gegner mal zu zeigen, Achtung, ihr regiert der FCU und nicht ihr. Wir zeigen euch mal, was Terrorfußball ist.
Die haben aber gleich im Anschluss eine Ecke bekommen und haben dann gezeigt, wer hier regieren sollte und wer hier regieren will. Und haben das 1-0 gemacht, nachdem der Ball ein bisschen Ping-Pong durch den Strafraum landete. Edna Imade oder Imade,
weiß ich nicht. Imade heißt die.
Imade. Mhm. Sozusagen im Nachschuss nach Daimann-Ecke. Stand es dann plötzlich 1-0 in der 8. Minute.
Genau, der Ball ging erst zu einer anderen Spielerin, die zog ab, der Ball wäre vorbeigegangen, aber trifft im Prinzip auf die Imade, die dann praktisch nur noch den Fuß hinhalten muss. Und der Ball ändert seine Richtung, natürlich dann entgegengesetzte Laufrichtung von Kara Bösel und ist drin. Und das war in der 8. Minute und in der 11.
Haben wir ein Solo gesehen.
Und zwar
nicht von Heidi Kempel.
Nee, war sie nicht.
Deswegen sag ich ja, sie war zwar allein ihre Spitze, aber so viel Weidauer ist auch sehr schnell.
Ja, wobei man sagen muss, die Dunst von den Bayern-Frauen, die hat dann doch mal ein bisschen den Überblick verloren.
Ja.
Und dass auf einmal Sophie von hinten kam, war ja völlig überrascht und klaut ihr einfach mal den Ball.
Ja, und ist dann sozusagen von der also aus der eigenen Hälfte losgelaufen. Optional war dann noch Judith Steinert neben ihr.
Richtig. Die hätte auch abspielen können.
Man hätte auch abspielen können, aber sie zog es vor, alleine ins Tor zu schießen und dann stand es 1-1 und es war ziemlich laut.
Oh ja, man muss dazu sagen, wir hatten zum ersten Mal bei einem Ligaspiel der ersten Bundesliga über 13.000 Zuschauerinnen.
220, so.
Die Waldseite war geöffnet, gegen Radeer sowieso. Und man hat später noch den Familienblock aufgemacht, Sektor 4. Also uns war alles gut gefüllt.
warum hat man den eigentlich aufgemacht? Also ja, es war gut gefüllt, aber es war jetzt auch nicht so eng, fand ich, dass man, aber das muss Union wissen, aber da wisst ihr nichts.
Nö, nee, die Haupttribüne war ja auch voll.
Die war voll.
Ich kenne mal, ich gehe mal davon aus, dass er einfach ein bisschen, es war ja doch relativ voll auch bei uns, dass er da vielleicht ein bisschen Entlastung schaffen wollten.
Bei der Hymne haben auch die auf der Stehplatz, auf der Sitzplatztribüne befindlichen Bayern-Fans den Schal hochgehalten. Das fand ich sehr interessant.
Ja.
Also ich habe sozusagen da Schals gesehen. Ach nee. Nee, das war ein anderes Spiel. Ha, das war gegen Wolfsburg noch. Da waren grün-weiße, wollte gerade sagen, warum haben die Bayern grün-weiße Schals, aber...
Man weiß ja nie.
Nee, weiß man nicht.
Ja, und dann geht es natürlich weiter mit 1-1, was ja für uns, da war ja der pure Jubel, dass es da so kurz danach, nach dem 1-0 oder 0-1 dann sofort mit dem Ausgleich geklappt hat. Und dann sieht man so in den kommenden Minuten, wie fehleranfällig die Bayern sind. Die haben dann doch sich öfters mal den Ball abnehmen lassen oder haben sich in Fouls verwickeln lassen. Das fand ich recht interessant.
Hast du eigentlich gewusst, dass parallel dazu Wolfsburg in Bremen spielt?
Parallel? Hm. Nee, wusste ich nicht. Aber ich glaube, solange es dort unentschieden steht oder unentschieden stand, war Bayern ohnehin Meister, genau.
Ja. Ja, also wie gesagt, das hatte ich erst zu Hause dann auf dem Schirm, dass das Spiel eigentlich scheißegal war. Die Bayern wähnten sich jetzt wieder nicht als Meisterinnen und wollten das nur mit aller Macht machen. Aber ich spoiler mal, weil es ja schon feststand, Wolfsburg hat in Bremen auch kein Tor geschossen und wir haben sie kaputt gemacht mit unserem 3-3. Wolfsburg hat seitdem kein Spiel mehr gewonnen, weder international noch national.
Und ich glaube auch, die Bayern haben nie in einem Spiel so viele Tore eingeschenkt bekommen.
Nee, das war das erste. Also da sind wir noch nicht so weit. Bis jetzt haben sie nur ein Tor gekriegt und das hatten sie schon mal.
Genau. Ja,
aber wir kommen noch zu den nächsten.
Richtig, genau. Aber man sieht, die Bayern-Damen sind auch, wenn es nicht so läuft, wie sie wollen, sind sie auch fehleranfällig. Und das war dann in den nächsten Minuten zu sehen.
Wobei in der 17. Minute Dahlmann doch aus 20 Metern ziemlich zentralen Hammer auspackt und den kriegt Kara Bösel gerade so gehalten. Ja.
Ja. Aber der fliegt glaube ich, halben Meter drüber, oder?
Nee, hat sie den nicht gehalten? War das nicht der Ball, den sie gehalten hat?
Nee, der kommt zum Schluss, wo sie diesen. Der kommt, da ging es drüber, glaube ich. Ne? Aber
ist ja, schon
ist ja egal, aber der Schuss war schon Hammer aus gut 20 Metern. Also man sieht, dass die Dahlmann was von ihrem Job versteht.
Dann gibt es in der 25. Konter von Heisi, der mit einem taktischen Foul von Armani beendet wurde, aber ist auch keiner mitgelaufen. Also insofern war das gut für uns, dass die Bayern-Spielerin die Geschwindigkeit von Heisi nicht kannte, weil da wären alle vorbeigekommen, glaube ich. Aber die hatten eben Angst davor, wieder in Konter zu laufen.
Aber interessant war die Vorlage, die ja von Kara Bösel kam, gefaustet. Bartosz vom Eckball gefaustet und Heisi schnappt sich den Ball und rennt los.
Genau.
Nein, da kamen sie nicht weiter, bis zur Mittellinie. Naja, aber dann 33. Da kommen jetzt, glaube ich, das, was du vorhin meintest. Da gab es die Riesenparade von Bösi. Von Bösi sage ich schon. Von Kara Bösel.
Vielleicht auch von Bösi.
Dahlmann zieht da zentral vor der Box, zieht Dahlmann einfach mal ab und Bösel kratzt die Kugel noch aus dem oberen linken Winkel. Und die anschließende Ecke ist natürlich dann, die nichts bringt, aber da liegt sie quer in der Luft.
Ja, stimmt.
Und er erreicht das Teil oben kurz vorm Dreiangel.
In der 36. Passt Judith auf Hanna und leider wird der Schuss aber abgefälscht. Und danach geht er übers Tor oder neben das Tor. Und danach gibt es eine Ecke, die sehr direkt aufs Tor gezogen wird, aber die landet direkt auf dem Tornetz. Das wäre dann auch nochmal. Da hätte die Torfrau
Mutovic, oder?
Mahmutovic, genau.
Mahmutovic, ja.
Wäre sie überrascht gewesen. Ich glaube, damit hat sie nicht gerechnet, so richtig.
Ja, und die junge Frau, die Schiedsrichterin, hat meines Erachtens ein bisschen zu wenig gelbe Karten verteilt, weil jetzt käme ja diese 41.
Davina Lutz,
hieß die. Genau, wo Eriksen im Prinzip den Abwurf von Kara Bösel verhindert und direkt davor steht.
Ja, stimmt.
Und sie auch am Abschlag hindert. Das ist für mich eine klare gelbe Karte. Also
Okay, das habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Ich hatte die Schiedsrichterin eigentlich als eine gute in Erinnerung und habe eigentlich so gedacht, die ist eigentlich gar nicht auffällig gewesen, außer das eine Mal, wo sie in der 57. Na, da sind wir noch lange nicht bei Caroline Simons taktischen Foul, den Ball nicht laufen lässt, sondern gleich abpfeift.
Ja.
Da waren wir in der Vorwärtsbewegung und in Überzahl. Also das wäre aussichtsreich gewesen, vielleicht nicht Tor, aber aussichtsreich auf jeden Fall. Und da muss man, das muss man als Schiedsrichterin erkennen.
Ja, genau. Und hier hätte sie jetzt, hat sie sich praktisch beide rangerufen, oder die Eriksson rangerufen und hat ihr eine Ermahnung erteilt, aber ich denke mal, so dicht, die stand ja nicht nur einen Meter davor, die war ja richtig dicht davor und hat praktisch den schnellen Abschlag verhindert. Das ist im Prinzip auch eine Verhinderung, vielleicht einer klaren Torschance nicht, aber wäre ein schneller Konter hätte entstehen können.
Ja.
Ja, und dann sieht man viele Fouls der Bayern. Also ich glaube, die sind ein bisschen nervös geworden. Die sind mit dem 1-1 natürlich nicht wirklich zufrieden. Ich meine, zu dem Zeitpunkt wussten sie ja noch nicht, dass sie trotzdem schon Meister sind, oder sie wussten es vielleicht doch.
Nee, eigentlich wussten sie das nicht. Das stand lange 0-0, also bis zum Ende in Bremen. Und 1-0 hätte er ja erreicht. Und wie gesagt, war komplett zeitgleich.
Ja.
Und wurde ja auch nirgendwo angezeigt. Also ich glaube, dass die wenigsten Leute das auf dem Schirm hatten, dass da überhaupt um was ging.
Ja.
Und sind wir mal ehrlich, du bist zwar immer scharf darauf, diesen Meistertitel dann auch klarzumachen, wenn du das kannst. Aber ihnen wäre der Meistertitel auch nicht mehr nebenbei gewesen, wenn sie bei uns verloren hätten.
Aber wir hätten ihnen mal eine Niederlage bereiten können.
Ja, das wollten sie ja nur mit Pertu verhindern. Das hast du ja auch gemerkt. Und ich bin jetzt schon bei der zweiten Halbzeit. Hast du noch was zur ersten Halbzeit?
Nö. Dann bei mir wäre dann praktisch die Barbara Dunz, die ihren Fehler aus der ersten Halbzeit wieder gut macht.
Zu gut.
Zu gut, ja.
Genau, das habe ich auch als nächstes. Also Stanway mit einer Diagonalflanke vom allerfeinsten.
Ja.
Über fast halbe Feld. Da ist Anna Weiß, glaube ich, ein bisschen zu weit weg.
Ja, aber muss man ehrlich sagen, in so einer weiten Flanke quer übers halbe Feld rechnet auch keiner so schnell.
Die kommt genau an. Also.
Ja, die nimmt das Ding mit der Brust an und lässt den runterfallen und naja.
Und dann aus 18 Metern schießt du das 2-1 oder das 1-2.
Und es ist auch noch ein Aufsetzer. Also
ja.
Sieht im Fernsehen immer komisch, kurios aus, aber der Ball setzt halt vorher nochmal auf. Ja, und dann war er in der unteren linken Ecke, in der linken Ecke drinne.
In der 55. hat selbe Dunst nochmal aus 16 Metern nach dem Konter eine gute Schussposition, aber haut den rüber. Dann kommen wir zu diesem taktischen Foul, was ich gerade eben erzählt habe. Denn in der 58. ist Kara verdächtig weit draußen und die wissen ja nicht, wer das von den Bayern war, aber dann schießt einer so, versucht er so auf den kurzen Pfosten den Ball zu zirkeln, aber das hat Kara geahnt und hat sich beeilt, den Ball abzufangen, aber da muss man aufpassen. Und dann kommen wir zu unseren Wechseln erst, nämlich Heise geht raus und dafür kommt Nele.
Und diesmal früher gewechselt, sonst war es ja immer.
Ja.
Genau, diesmal haben sie in der 60. Sonst haben wir ja immer gedacht, warum wechseln die eigentlich zu spät mit der 70. oder 68. Minute? Diesmal in der 60. Ich denke mal, es lag auch ein bisschen daran, dass das Laufpensum doch sehr hoch war für unsere Ladies.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass Heisis gelbe Karte in der 7. Minute eine große Rolle gespielt hat, weil du kannst nicht mit 10 Mann gegen die Bayern spielen.
Nee.
Das wird auf jeden Fall schwer, das sehen wir ja auch später dann. Und die Bayern natürlich auch gewechselt, und zwar zweimal. Für Tandy Kava kommt Pernille Harder. Habe ich mich gefreut, die Frau zu sehen, weil ich die wirklich gerne spielen sehe. Nicht gegen uns, aber gerne. Und für Dahlmann kommt Bühl.
Clara Bühl. Da muss man sich mal vorstellen, wen die da einwechseln.
Ja.
Die nehmen erstmal die Stanway.
Nee,
die war noch drin.
Die war noch weiter drin.
Stanway steht auf dem Feld. Dann kommt noch eine Pernille Harder und eine Clara Bühl. Und dann noch eine Julia Quinn.
Okay, da geht aber Stanway runter.
Da geht Stanway dann runter. Mhm. Aber da muss man sich mal überlegen, was da auf dem Feld steht und was die einwechseln. Das ist internationale Großklasse.
Und dann in der 75. wenn wir schon mal bei den Wechseln alle sind, kommt noch die Franziska Kett rauf. Und wir wechseln eine Minute später Aline gegen Jenny Hipp. Und für Judith Steinert kommt Marika Reisner.
Genau. Und aber eine Großchance haben wir ja noch gehabt, 63. als Linda Dahlmann die Pille verliert im Mittelfeld,
ja,
und Nele sich die Kugel, genau, nimmt.
Und die ist schnell.
Und die ist schnell und die rennt auf das Tor zu, aber der Winkel war einfach zu spitz und auch nicht ganz so mit Kraft, aber das war natürlich klar, dass der nicht ins Tor geht. Hätte ja sein können. Aber sie haben es gezeigt, wie es gehen könnte.
Aber es steht immer noch 1-2. Und dann kommt die 77. Minute. Und Lia Kamper bereitet im Prinzip, wie ich habe geschrieben, auf meinem Zettel Doppelpass. Sie spielt aber mit zwei Frauen, also sie spielt sozusagen auf Sophie Weidauer und Nele Bauereisen, verlängert dann noch wieder zurück zu Lia Kampel.
Es war ein No-Look-Pass.
Ja.
Also das zeigt schon, dass da mittlerweile ein Spielverständnis da ist. Die Lia Kemper kam ja erst zum Winter und Sophie Weidauer spielt da einen Pass, ohne zu gucken, und der kommt haargenau dahin. Das nenne ich schon mal.
Das war gut.
Das war extrem gut. Dann steht es
2-2 und damit waren die Bayern direkt überfordert.
Ja.
Und haben gedacht, was ist denn hier los? Zwei Tore, das steht doch ja nicht in den Regeln. Ja, dürfen wir denn zwei Tore bekommen?
Vor 13.000 Zuschauern spielen die ja auch nicht jeden Tag. Ja,
ja,
da passiert sowas.
Na, wohl, die haben auch schon in Spanien gespielt und da ist ja der Zuschauerspruch doch ziemlich größer. Und ich sag mal, wenn du dir das Champions League Halbfinale angeguckt hast, das war schon hochklassiger Fußball, muss ich sagen.
Da habe ich gehört, die haben vor 13 Zuschauern gespielt? Nee, kann nicht sein. 30? Nee.
Doch, 30.000.
30.000, ja. Irgendwo hat einer sich versprochen, vor 30 Zuschauern, dachte er, ein bisschen wenig.
Nee, die Allianz Arena war, außer der Gästeblock, der war gähnend leer. Das machen ja Spanier nicht so, Auswärtsfahren. Aber ansonsten war zumindest der untere Rang war komplett gefüllt.
Ja.
Und der mittlere Rang zum Teil, also war gut gefüllt und ist nicht die alte Försterei, ist was anderes, aber du merkst eben, dass wenn du große Stadien aufmachst, du auch großen Zuschauer Auflauf bekommst und das ist sicherlich besser für das Spiel, sag ich mal, in einem vernünftigen Stadion. Also der Campus mag sicher auch ein schönes Stadion sein, aber sie haben ja jetzt bald einen ganz anderen Platz, sie spielen ja bei Unterhaching, dann die Frauen mal sehen, wie sich da der Zuschauerschnitt bei den Bayern entwickelt, wie das Stadion angenommen wird und was Unterhaching daraus macht.
Ja, wir hatten ja neulich die Diskussion bei uns.
Genau.
Zuschauerschnitt, naja, aber auf alle Fälle, das Champions League-Spiel, das lief im
ZDF.
Das habe ich viel zu spät erst mitbekommen und da war es natürlich schon vorbei.
Oh, schade.
Ja, dass sowas mal im Free TV läuft, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Und ich hatte auch natürlich den Fernsehsender an, wo das sogenannte Topspiel kam. Hoffenheim spielte da gegen den HSV in Hamburg. Und ich habe so gedacht, das ist aber eigentlich auch ein langweiliges Spiel. Und dann hatte ich irgendwie in mein Handy geguckt während des Spiels und las dann in Slack, dass das doch ein ganz schönes, hochklassiges Spiel ist. Und da gedacht, was? Und dann ich fragte auch einer gleich, wo läuft's denn? Und im ZDF habe ich sofort umgeschaltet. Da habe ich gesagt, ja, das ist natürlich ein toller Tipp. Und das war deutlich besser und interessanter, weil einfach mal sehen, also wirklich die Highlights der Frauen, also muss ich sagen, das ist ein ganz anderes Spiel.
Mhm.
Ja, also, nee, ganz anders nicht. Ist schon so ähnlich wie wir spielen, muss ich sagen, aber es ist eben schon, ja. Da sieht man schon, wie weit der Fußball das schon getrieben hat. Ja, also an Perfektion. Also die Pässe kommen Millimeter genau und so weiter. Also da unterscheiden Barcelona und Bayern sich nicht von den Männern bei dem gleichen Spiel. Ich glaube, die spielen auch in der Champions League gegeneinander jetzt, oder?
Ja. Nee, die Bayern spielen gegen PSG, glaube ich.
Ach, PSG, das ist dann die gleiche. Irgendwo schon.
Ja, aber ich habe schon eine faktische Abreibung bekommen, warum ich das Spiel nicht geguckt habe. Es lief doch im Free TV, weil ich wusste es einfach nicht.
Ja, das ist schlecht.
Ja, das die Info kam.
Wurde zu spät. Aber auch schlecht. Nee, das wurde auch schlecht kommuniziert. Also, Ich sag mal, ich lese eigentlich auch fast alles, aber das hat der ZDF dann irgendwie vergessen, so ein bisschen Werbung für zu machen, weil dann hätte ich das schon viel früher eingeschaltet und hätte gleich den Anfang mitbekommen.
Ja, aber wir waren ja bei einem Spiel, was ja durchaus auch Fernsehcharakter hat. Das hätte man ruhig mal einem Free TV zeigen können. Das wäre bestimmt eine Werbung für den Frauenfußball gewesen.
Das war auf jeden Fall gut, ja.
Volle Stadien.
Wobei in der 84. Minute Julia Gwin nach einer Bühlvorlage, das hätte es nicht gebraucht, aber hat es natürlich, also das ist natürlich wieder so, da steht sie da Mutterseelen alleine. Der Ball geht über alle rüber und sie kann dann einfach mal ansatzlos abziehen.
Ja,
schon gut.
Ist das wieder ein Sonntagsschuss? Eher nicht. Sie kann das, glaube ich.
Eher ist ihr. Dann wechseln wir nochmal. Dina Oschmann kommt für Sophie Weidauer und für Anna Weiß kommt Marina Georgieva.
Mhm.
Und in der 86. macht Harder nochmal, schießt sie nochmal an den kurzen Pfosten.
Ja.
Wir haben noch ein bisschen versucht, noch die 3-3 zu machen, haben dann aber Tanja Pawolik verloren.
Vor allen Dingen, es sah nicht nach Fremdverschulden aus irgendwie. Nee, irgendwie. Sie lag auf einmal.
Sie wurde vorher schon mal gefoult. Vielleicht hat sich das dann so ein bisschen weiterentwickelt. Aber wir konnten auch nicht mehr wechseln.
Stimmt.
Und deswegen musste sie wahrscheinlich auch durchhalten. Und das hat sich vielleicht dann nicht so richtig, ausgezahlt. Und wir waren dann wirklich zu zehnt.
Und sie konnte ja wirklich nicht mehr laufen. Sie wurde ja vom Feld getragen. Also gerumpelt auf einem Bein nur noch.
Aber was man auch gesehen hat, die Bayerinnen haben auf Zeit gespielt. Und ich finde mal, wenn die Bayern auf Zeit spielen, gegen 10 Unionerinnen, haben wir alles richtig gemacht. Und dann 90 plus 2 schießt dann nochmal Clara Bühl aus 17 Metern und versucht nochmal eine Ergebniskorrektur, aber die gelingt ja nicht. Und unsere Trainerin war restlos begeistert von dem Spiel. Hat gesagt, die Frauen haben alles umgesetzt, was ihnen mitgegeben wurde und sogar mehr.
Mhm.
Ja, also es war nicht zu erwarten, dass wir gegen die Bayern gewinnen. Aber wie gesagt, mir hat das Spiel auch großen Spaß gemacht. Und ich fand beeindruckend, dass es keine Pfiffe gegen die Bayern gab, wir aber trotzdem ihre Meisterschaftsfeier so ein bisschen kaputt gemacht haben, indem wir unsere Fußballgöttinnen gefeiert haben.
So lange, bis die aufgehört haben zu feiern. Bis sie sich verzogen haben.
Und das Stadion eigentlich gut mitgemacht hat. Also es sind ziemlich viele, ziemlich lange geblieben.
Ja, wann hast du schon mal die Chance, eine Meisterfeier ein bisschen zu boykottieren? Zu torpedieren, ja, nicht zu boykottieren. Ja, war ein schöner Fußballabend, hat sich echt gelohnt. Hat Spaß gemacht. Was soll man da noch dazu sagen? Also, Einzige, was ich nicht weiß, war Louis irgendwie auf der Tribüne? Ist da irgendwas durchgedrungen?
Ich habe sie nicht gesehen. Ich weiß es auch nicht. Und ich glaube, das wird sie sich wahrscheinlich irgendwie schon angeguckt haben. Aber sie hatte ja auch ein bisschen was vorzubereiten, weil ja 2 Tage später Leipzig rief.
Mhm.
Und
ja, aber das
wäre. Bei uns geht es erstmal weiter am 1. Mai um 15 Uhr im Volkspark in Hamburg.
Stimmt.
Und ich bin da auf der Karl-Marx-Allee. Am 1. Mai hätte
ich. Ach so.
Ich kann da leider dann auch nicht hinfahren. Ich sehe sozusagen kein Live-Spiel mehr der Frauen in dieser Saison. Und das ärgert mich massiv. Aber das sind eben auch wirklich komische Ansetzungen. Obwohl der 1. Mai ist eine gute Ansetzung, weil wir spielen ja am 2. Mai dann in Köln. Das heißt also, man kommt auch von da gut nach Hause und kann den nächsten Tag das Spiel gucken. Und mit dem 10. Mai, das verstehe ich nicht, warum wir am gleichen Spieltag spielen müssen, warum wir nicht am Sonntag spielen.
Vor allem, weil die Frauen, die hatten ja jetzt 6 Wochen Pause. Hm. Da kann man doch mal Spiele anders terminieren als so, wie sie es jetzt machen.
Zumal sie keine WM haben.
Ja.
Ja,
definitiv.
Es ist alles nicht zu verstehen. Aber wir waren jetzt schon so ein bisschen, unsere Männer haben
ein Spiel absolvieren müssen, was es eigentlich nicht geben dürfte.
Und was auch 15 Minuten nicht gegeben hat.
Ja, frag ich dich mal, wo hast du denn das Spiel verfolgt?
Im Fernsehen.
Ach so, oder hätte ja sein können, gar nicht.
Hm.
meine, ich habe gehört, es gab Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen von uns, die haben, waren auf Jugendweihe feiern und haben dann gesagt, oh, ich habe Kopfschmerzen, ich gehe mal ins Hotel und guck mir das Spiel an. Gab's auch.
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe es natürlich geguckt, also schon allein wegen der Chronistenpflicht, ich habe nichts erwartet. Das ist auch wirklich, sag mal, unsagbar schwierig, da anzutreten. Du trittst ja, also du spürst ja den Hass von denen auch aus jeder Pore.
Mhm.
Ja, ich habe ja schon öfter mal auch an dieser Stelle hier gesagt, dass ich da nicht mehr hinfahre, weil ich da meine Beherrschung verlieren könnte. Und das will ich partout nicht. Und wenn ich diesen Schreihals da auf dem Platz erlebe, denn ja, der da die Besinnung verliert, wenn sie mal ein Tor schießen. Und wenn man eben sieht, dass da Spieler weggekauft werden von Salzburg oder wegdelegiert werden, die mehr wert sind als die gesamte Union-Mannschaft, und man dann sagt, oh, haben wir eine gute Jugendarbeit, ja, und sich selber lobpreist und huldigt, ja, weiß ich nicht. Und wenn man dann noch, wie ich finde, unter der Woche Social Media, unter der Gürtellinie antwortet auf einen Union-Post, dass zumindest Leipzig eine schöne Stadt ist, dass man dann die Trainerin mit Sexismus angeht. Und ja, man kann sagen, das ist ja nur, das hat sie ja selber gepostet und weiß ich was alles. Für mich ist das Sexismus. Für mich ist das eine Herabwürdigung der Trainerin. Auch wenn sie selber die Fotos gemacht hat oder selber auf ihr Instagram-Profil gestellt hat.
Aber es ging ja um das Thema Liebe. Und da ihr Mann gemeint. Und aber der ist auf keinem Foto mit drauf.
Nee, aber wie gesagt, das war ja so. Sie findet auch andere Sachen in Leipzig noch schön. So als ob, also assoziiert, als ob Frauen zum Fußball gehen, nicht wegen dem Sport, sondern wegen der Männer, wegen der Hübschen. Ja. Und das ist so dieses typische Frauenbild, was viele Männer haben. Und damit eingeschlossen Leipzig. Und ich habe nur noch darauf gewartet, dass die runterschreiben, bei uns im Gremium sitzen auch Frauen schon, deswegen können wir nicht frauenfeindlich sein oder können wir nicht sexistisch sein oder weiß ich was. Also damit haben sie sich keinen Gefallen getan, aber bei mir haben sie sowieso alle Sympathien verspielt. Insofern hat das jetzt auch keine Rolle gespielt.
Nee, man muss aber eins dazu sagen, die haben eine gnadenlose Effektivität auf dem Platz. Die haben da eine Mannschaft, also ein Team stehen, wo ich sagen muss, okay, gute, sehr gute Spieler, technisch war es schon oberstes Regal, also wie sie uns gespielt haben.
Ja, und was auch bei uns aufgefallen ist, ist, dass dass die taktische Marschroute, die Trainerin vorgegeben hat, schwierig umzusetzen ist von den Spielerinnen, weil sie limitiert sind in dem Falle. Also keiner ist so richtig in 100% Form, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ist total, also ich habe ganz selten unter der Bedrängnis mal einen Pass gesehen, der sauber gespielt wurde.
Das war ein großes Manko. Aber sie hat ja auf Leipzig reagiert und hat ja im Prinzip Ansa draußen gelassen und dafür Schäfer gebracht, damit sie im Mittelfeld natürlich mehr anlaufen können, und du hast die gesehen. Also wir können ja mal zur Aufstellung kommen.
Ja, mach mal.
Im Zentralstadion, wo ich übrigens auch schon mal stand, vor 100.000 Leuten, mittendrin im Kessel, war beeindruckend.
Hast du Fahnen hochgehalten?
Nee, ich glaube, das war 82 zum Deutschen Turn- und Sportfest.
Ja, da haben die doch alle Fahnen, so diese.
Nein, ich war Trommler beim im Spielmannszug, und wir haben damals die Musikrevue da unten gemacht, nach 4 Wochen einstudieren.
Dann habe ich dich wahrscheinlich damals gesehen, weil das habe ich mit Sicherheit im Fernsehen verfolgen
müssen. Ja, natürlich. Aber jetzt standen unsere Nachfolger da auf dem Platz, nämlich Renault im Tor, wie immer. Hinten dann Leit und Querfeld mit Döki. Mittelfeld Rote und, also die Schienenspieler Rote und Trimmel auf jeweils links, rechts. Und im Mittelfeld Haberer, Gidira und Schäfer. Und als einsame Doppelsturmspitze Illich und Berg. Mhm. Und man sieht schon bei Haber, Gidira und Schäfer, da war natürlich ein Plan dahinter, den Raum möglichst eng zu machen, und die technisch, muss man einfach mal sagen, diesen Musa und auch den, wie heißt er, der
hast du jetzt Musa gesagt?
Nusa.
Der heißt Nusa, aber ich hab wirklich, also das hat, wie heißt sie, aus Wien, Die hat auch immer halt auch geschrieben, dass er immer Musa versteht. Ich habe auch immer Musa verstanden.
Ja.
Aber der heißt Nusa.
Genau, ich meinte jetzt den Nusa und den Diamond. Oder Diamond?
Diamondé.
Diamondé, wie auch immer. Hm. Also diese beiden Spieler in den Griff zu bekommen, kriegst du nur, wenn du sie doppelst. Und das hat. Und da war ja der Plan dahinter, eben mit so einem dichten Mittelfeld zu versuchen, eben diese beiden Spieler aus dem Spiel zu nehmen, was ja so überhaupt nicht funktioniert hat. Hm. Leider überhaupt nicht. Aber die Idee war da, aber da hast du recht, da sind unsere Spieler aktuell entweder nicht gut genug oder außer Form, um das umzusetzen.
Also wenn ich mir das Hinspiel angucke, was wir ja 3-1 gewonnen haben, insofern haben die ja nur ausgeglichen, war schon interessant, wie wenig von dem spielerischen Vermögen noch übrig geblieben ist oder momentan gerade nicht abrufbar ist, sagen wir mal so.
War doch in der Baumgart nicht alles schlecht, oder?
Nee, kann man auf keinen Fall sagen. Es hat sich entwickelt. Das ist, wie soll ich sagen? Du, erst, sag mal, stimmen die Ergebnisse nicht, dann die Trainingsleistung nicht, weil die Ergebnisse nicht stimmen. Dann stimmen die Ergebnisse nicht, weil die Trainingsleistung nicht stimmt. Also es ist ja ein Teufelskreis. Und irgendwann bist du außer Form und verlierst auch, ein bisschen das Glück oder das Können dann eben halt auch. Und das kannst du nicht innerhalb von Fingerschnipsen, 2-3 Stunden und Trainings wieder aufbauen. Das muss kommen und ich bin mir auch sicher, dass es kommt. Aber du hast natürlich einen denkbar ungünstigen Gegner mit Leipzig, die natürlich auch das Wissen haben, dass da nicht alles, oder dass man uns anlaufen muss, dass man uns früh stören muss, unter Druck setzen muss und die das genau gemacht haben und die natürlich auch eine unfassbare Geschwindigkeit haben, wie du schon gesagt hast.
Ja. Auch technisch, also das war einfach eine Klasse besser, muss man sagen. Also wie die beiden da aufgedreht haben, ich fand es schon beeindruckend. Also ich will nicht sagen, dass unsere Jungs schlecht waren, wahnsinnig.
Na, wie wollen wir das machen?
Wir gehen mal von vorne rein.
Wollen wir überhaupt über das Spiel so richtig durchgehen?
Na, würde ich schon machen.
Okay, dann machen wir das.
Jo.
Also in der 9. Minute habe ich aufgeschrieben, Rothe verliert den Ball, ein Konter und Schäfer rettet auf der Linie, was er gut gemacht hat. Denn hat auf einmal Oliver Berg richtig Tempo, geht er in den Strafraum, hätte die Chance, aber der Linienrichter hat dann auch die Fahne gehoben, also
ja,
war auch ein bisschen verunglückter Abschluss.
Aber ich fand es auch interessant, dass wir unsere Spieler verschoben haben, weil das war das, was ich meinte, wo man gesehen hat, dass dass Louis auf eben diese schnellen Spieler reagiert, weil wenn wir im Vorwärtsdrang waren, hat sich Danilo Döki immer mit vorne hat sich hinten rausziehen lassen und ist praktisch mit Schäfer immer eine Reihe weiter nach vorne gerückt. Und das war eigentlich ein sehr guter Move, weil es war immer angebracht in dieser Situation.
Und wahrscheinlich hätten wir auch unentschieden gespielt, wenn wir, also Fußball ist ein Fehlerspiel und niemand kann dem jungen Leo Querfeld weit vorwerfen. Nee. Aber das war jetzt das wiederholte Mal, dass er nach einer Ecke oder nach einer Flanke in den Strafraum den Ball in den Strafraum zurückköpft.
Nein, ins Mittelfeld.
Und das ist dann zentral, ist es immer nicht zu oder immer schwer zu verteidigen dann. Du musst den zur Seite, also da ist der Winkel ein anderer. Ja,
ja.
Dann kann es immer noch passieren, dass es zum Gegner kommt, aber der muss dann auch erstmal wieder den Ball so zurückspielen, dass man ihn aufs Tor schießen kann. Und das macht er einfach schlecht und das hat er in der 22. Minute noch schlechter gemacht. Und dieser Finkgräfe, der kam sich ja vor wie Jesus persönlich, der ist ja da zusammengesunken, ist ja in Ekstase verfallen, weil er ein Tor gemacht hat.
Sein erstes.
Ja. Er mag ja sein, aber so muss man das nicht zelebrieren, aber vielleicht sägt das auch nur so, weil ich die nicht leiden kann.
Ja, die haben ja solche Typen.
Ja.
Auf den Rängen.
In der 25. Minute gleicher Spieler spielt den Ball im Prinzip in den Lauf von Romulu. Kann auch nicht anders, weil er ja mitlaufen muss und wir keine schnellen Verteidiger haben. Das ist einfach so.
Und Querfeld war wieder beteiligt.
Ja, meine ich ja. Da wäre vielleicht zum Beispiel ein Zoki eine Alternative gewesen, weil er relativ schnell ist, dass er noch mitläuft und irgendwas verhindern kann. Aber wenn du da irgendwas gemacht hättest, wäre rot gewesen, weil letzter Mann. Und insofern steht es relativ schnell 2-0 und dann
wobei Querfeld eigentlich die richtige Position hatte.
Da muss er
Dollar
schießen.
Da muss er Dollar schießen, genau.
Der Ball muss der Ball muss weg aus dem Zentrum. Das ja. ist ganz wichtig, das muss er unbedingt lernen. Schieß den auf die Tribüne, bis Ecke wohin, mhm. dann gibt's Ecke, alle sind wieder nach hinten gerückt, du kannst wieder neu aufstellen oder schießen quer ins Aus oder keine Ahnung.
Ja, bloß nicht zurück zum ja. Torwart.
Oder tritt einfach auf.
Ja.
Naja. Dann liegt der Ball hinter dir.
Und da war Romulo einfach schnell und hat es sofort erkannt und hat es gekonnt über Renault hinweggehoben.
Und dann kommt es noch schlimmer. In der 31. signalisiert Freddy, dass er nicht mehr weitermachen kann. Und jetzt sein letztes Spiel war in dieser Saison. Mhm. Und wir jetzt nur noch Karl Klaus haben, sozusagen als Torwart. Wahrscheinlich wird ein Jugendspieler dann als Ersatztorwart kommen bei den letzten drei Spielen. Aber so langsam wird es eng. Matteo Raab ist noch nicht wieder einsatzbereit. Und wenn der beste Torwart dann nur noch der dritte ist, dann ist es nicht mit Glück.
Du hast aber nicht gesehen, dass er nur dritter Torwart ist. Also er hat.
Nee, hat er gut gemacht.
Er ist mit 32 sein Bundesliga-Debüt gegeben. Und das hat er. Du hast auch gesehen, dass in der Mannschaft alles stimmt. Als Renault ausgewechselt wurde, hat er ihm noch am Spielfeldrand viele Sachen mitgegeben.
Das ist ja auch keine Frage. In der zweiten Minute der ersten Halbzeit, der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, legt dann Voldemort nochmal Berg in vor. Der aber den auch nicht so richtig nutzen kann. Ah nee, der heißt ja Wanderfort.
Ja.
Aber passt ja viel besser, der böse Zauberer.
Natürlich.
Ja. Ich habe nicht so viel zu dem Spiel aufgeschrieben, weil ich eigentlich so richtig begeistert nicht war. Also schon alleine von der Ansetzung her und so weiter und so fort. Wir haben in der 59. gewechselt. Für Ilic kam Ansa, für Trimi Juranovic und für Haberer Kemlein.
Ja, man muss dazu sagen, in der ersten Halbzeit gab es nicht einen einzigen Torschuss. Den Berg, ja.
Ja, das wird immer so, also von den, weil der Linienrichter die Abseitsfahne gehoben hat, wird der natürlich nicht als Torschuss gewertet. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn er das Tor erzielt hätte, wäre ja das Abseits überprüft werden, hätte dann die Überprüfung im Stand gehalten. Und dann hätten wir aus keiner Chance ein Tor gemacht plötzlich. Also insofern ist das auch immer schwierig einzuschätzen. Reporter erzählen das gerne, dass es keine Chancen gab. Aber wir waren nicht unser bestes Spiel die erste Halbzeit. Definitiv nicht.
Nee, aber man hat schon gesehen, der Drive aus dem Spiel gegen Wolfsburg war nicht ganz so da. Aber sie waren trotzdem bemüht, die Lücken zuzulaufen. Aber da hast du halt die Geschwindigkeitsunterschiede wieder gesehen.
In der 62. macht Xaver Schlager fast ein Xaver Daniel, irgendjemand von denen, fast ein Eigentor, weil er nicht sieht, dass Jakina mehr ihn bedrängt und der köpft ihn aufs Tor zurück, aber knapp daneben.
Vom Rücken prallt er ab.
Ja.
Naja, ganz knapp am Pfosten vorbei.
Tja. In der 63. macht er auch unfassbar ekelhafter Spieler eigentlich, der Riedle Baku.
Warum?
Weiß nicht, der war in Wolfsburg schon scheiße. Also irgendwie, er verschenkt so viel. Er könnte so gut sein. Er könnte bei so vielen guten Mannschaften spielen und spielt aber bei den schlechten. Bei denen, wo man im Prinzip nicht so richtig zur Geltung kommt. Dann steht es 3-0 und dann sind natürlich alle Messen gesungen in der Messestadt. Diamondé liegt in der 76. quer auf Baumgartner. Ist der nicht gesprungen? Der ist doch damals aus dem Weltall gesprungen, oder?
Ja.
Ja.
Und ist gelandet.
Und dann spielt er da. Der verzieht aus 8 Metern und in der 78. verkürzen wir auf 1-3 durch Danilo Doki, Fußballgott.
Ja, und wie immer per Ecke.
Per Ecke, genau.
Und eingeschädelt. Mit so viel Druck, dass der Voldemort seine Hände nicht mehr rechtzeitig hochbekam und direkt unter der Latte der Ball einschlug.
Genau, Voldemort, der Gulasch-Ersatz.
Heißt ja nicht Gulaschi?
Habe ich nicht gesagt?
Gulasch-Ersatz.
Oh, ich meinte natürlich Gulaschi. So, und dann versuchen wir nochmal alles. Für Schäfer kommt Bucu. Dürki noch mal in der 85. über das Tor, dann gibt es ein Kämmlein aus der Distanz in der 90. In der 90. plus 2 machen wir das 2-3, aber
Die Fahne geht hoch.
Die Fahne geht hoch. Ich finde ja immer, wer als erster betrogen hat, der müsste eigentlich bestraft werden und nicht der, der das letzte gemacht hat. Also insofern kann es ja eigentlich gegen Leipzig ja keinen Abseits geben, weil die stehen ja schon immer am Abseits. Aber ja, okay. Und dann war das Spiel zu Ende und bei uns geht es, wie gesagt, am 2. Mai um 15.30 Uhr gegen Köln weiter. Ich würde dem Produkt da Kind nicht mehr Aufmerksamkeit geben. Wer auf seinen Podcatcher guckt, kann das Trikot sehen, was ich extra kreiert habe. Aber ja.
Ja, aber für uns hat auch die Liga gespielt. Also dieses 3-1, sage ich mal, hat keine großen Auswirkungen, außer dass St. Pauli einen Punkt rangekommen ist, also auf 6 Punkte, glaube ich.
St. Pauli? Nee.
Na doch.
Die haben ja verloren.
Stimmt, die haben verloren.
Also wir auch, aber...
Ja, stimmt, streichen. Ja, Werbung.
Genau. Bremen hat unentschieden gespielt, Köln hat verloren durch einen Elfmeter, den es auch hätte nicht geben dürfen. Gladbach hat unentschieden gespielt, Heidenheim hat gewonnen, Wolfsburg hat unentschieden gespielt. Na logisch, wenn sie in Gladbach gespielt haben. Mhm. Also im Prinzip ist nicht viel passiert. Mainz hat 3-0 geführt und hat noch verloren in der zweiten Halbzeit. Jeder dachte, was für ein Zauberer ist Urs. Aber was für ein Zauberer ist dann erst, ja. Aber ist egal. Ja. Patrick lässt ausrichten. Hoffentlich erholen sich die Mainzer nicht in den nächsten 14 Tagen von der Niederlage.
Ja. Nee. Also es war schon eine B-Mannschaft in der ersten Halbzeit und dann hat er gemerkt, ups, ich muss doch mal die A-Mannschaft aufs Feld stellen.
Also Kompany hat dann gemerkt, dass man doch die Mannschaft nicht schonen kann. Man muss volles Spiel. Und ich sag mal, der Spin ist aber Tatsache beeindruckend, dass sie dann, obwohl sie Deutscher Meister sind, obwohl ihnen eigentlich auch keiner in den Kopf war, bereits, wenn sie mal ein Spiel verlieren, dass sie einfach nicht aufhören. Dass sie einfach sagen, wir spielen hier, bis wir das runtergerissen haben und wir machen eben in der zweiten Halbzeit 4 Tore und machen die auch.
Ja, aber was für ein Hochgefühl musst du haben? Du gehst in die Kabine, 3-0 gegen die Bayern. Kommst raus, netter Schaugelmer.
Ja, also du kannst einfach nicht sicher sein, dass sie, wenn so eine Koppe, dass es auch bei Bayern so weitergeht, die spielen ja noch in Wolfsburg und dass sie da auch volle Pulle weitermachen. Die haben jetzt 100 und in der 50 Tore, nee, so ganz so viele noch nicht, aber 111, glaube ich, in einer Saison. Hm.
Ja, wenn das so, meine unten spielen alle noch gegeneinander oder gegen die Bayern oder es kann schon noch gut für uns ausgehen, aber wir müssen einfach mal ein Spiel gewinnen.
Weiß ich nicht. Also, wenn wir uns die Tabelle mal angucken, müsste ja Wolfsburg und St. Pauli müssten ja jeweils beide Spiele gewinnen, die nächsten beiden, und spielen dann auch gegeneinander.
Mhm.
Und da dürften sie auf keinen Fall unentschieden spielen, damit wir noch auf einen Relegationsplatz rutschen und wir müssten alles verlieren. Und wenn wir alles verlieren, gewinnt natürlich Köln irgendwo. Dann könnte es nochmal eng für uns werden, aber St. Pauli spielt noch in Leipzig oder nee, gegen Leipzig, weiß ich jetzt ja nicht. Wolfsburg spielt, wie gesagt, gegen Bayern noch. Gegen Freiburg spielen sie noch und St. Pauli spielt noch gegen Mainz? Das weiß ich jetzt gar nicht.
Ich auch nicht, aber ja.
Und es ist schwierig. Heidenheim kann uns gar nicht mehr erreichen. Also es ist schwierig für die Mannschaften, das wirklich so zu veranstalten, dass wir noch auf einen Platz rutschen, der nicht die Liga den Klassenerhalt garantiert. Aber nach der Hinrunde kann man natürlich zu Recht enttäuscht sein. Ja, also da muss irgendwie, ist da der Wurm drin in der Mannschaft und die Luft raus. So ein bisschen, also das war wahrscheinlich auch nicht Steffen seine Schuld, dass es so gekommen ist, das kann man so nicht sagen, aber es ist wirklich, sag ich mal, also es gab seit dem seit in der Rückrunde eigentlich nur, und das war auch kein gutes Spiel gegen Leverkusen, das war zwar ein Sieg, aber sag mal, am ehesten noch Freiburg auswärts. Aber ansonsten gab es gar kein richtig gutes Spiel. Wir sind zu Hause nicht mehr Herr im Ring. Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin froh, wenn die Saison zu Ende ist.
Sagen wir ja jedes Jahr. Wenn wir dann knapp gerettet sind, jetzt sind wir froh, dass die Saison vorbei ist. Wir sind gerettet. Nächstes Jahr wird es besser. Ist die Frage, hat Totte versagt mit seinen Verpflichtungen? Oder?
Nö. Nö, würde ich nicht sagen. Also du bleibst, ich bleibe dabei. Die in das Regal, was wir greifen, wenn ich mal beim Supermarkt bin, ist so von unten 1-3. Mhm. Und was andere Mannschaften greifen können, ist dann deutlich bessere Qualität. Du musst auch sehen, dass du eben auch finanziell immer noch nicht auf Rosen gebettet bist. Du kannst dir eben einfach nicht irgendwelche Traumgehälter leisten. Du musst eigentlich Transferlöse generieren und du bist auch so schnell in der zweiten Liga drin, wenn du das Risiko eingehst und dir einen teuren Spieler kaufst, der dann nicht funktioniert oder sich verletzt. Weiß ich nicht. Also wir stehen da, wo wir hingehören, muss ich mal so sagen. Und Held macht im Prinzip die Arbeit, der holt die Spieler, die ich denke, dass die uns weiterbringen könnten. Die müssen natürlich dann auch gut gecoacht werden und gut trainiert werden, damit sie eben das Maximale rausholen. Dann können wir auch jeden Bundesligisten schlagen. Was ich persönlich lustig finden würde, wäre ja immer noch, wenn Horst Steffen kommt als neuer Trainer.
Ja.
Dann hätten wir Otte und Otte.
Da werden ja unterschiedliche Varianten im Netz gehandelt. Jetzt zum Schluss hatte ich noch gesehen, Thorsten Lieberknecht.
Das wäre ja wohl sozusagen Fußball zum Abgewöhnen. Also wenn es eines Grundes bedarf, den Fußball nicht mehr zu verfolgen, live, weil wäre das ins Olympiastadion umzuziehen, da ist es sowieso schwer, da mal hinzukommen, weil das ja doch ziemlich weit weg ist, aber das würde ich noch in Kauf nehmen. Aber wenn dann auch noch Lieberknecht trainiert, gucke ich im Fernsehen. Also das ist so ein Rumpelstilzchen, der ist so ein schlechter Verlierer, der mag als Trainer vielleicht gut sein, aber was hat er gerissen bisher? Er hat Braunschweig auf einen Relegationsplatz geführt und in den Abstieg. Er hat mit einer Mannschaft, die Kaiserslautern heißt, jetzt mal wieder gezeigt, dass er sie nicht motivieren kann, im Saisonschlusssport nochmal alle zu geben. Die hätten die Chance aufzusteigen gehabt, so wie Hertha auch, und haben aber schon vor 4 Wochen das Spiel eingestellt. Mhm. Ich könnte mir eher vorstellen, dass der von Karlsruhe ist da nicht mehr gelitten irgendwie. Da wird der Vertrag nicht verlängert, der läuft sozusagen jetzt aus, dass man den holt. Und der soll auch in der alten Försterei schon gesehen worden sein, zu Sondierungsgesprächen, nicht von mir. Insofern kann ich immer nur von Sollen sagen. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich für jeden Trainer offen, aber bitte nicht Thorsten Lieberknecht.
Nee.
Ja, also denn doch, keine Ahnung, denn Ralf Politz.
Ja.
Da würde ich mehr jubeln. Der hat zwar auch keine Ahnung vom Fußball.
Nee, das stimmt.
Oder Matthias Kurz als Co-Trainer.
Ja. Keine Ahnung. Aber du kennst meine Kabinenansprache nicht. Vielleicht ist ja doch was dabei, wo ich sagen, das machen wir jetzt. Jetzt rennen wir nach vorne und hauen die weg.
Nee, ich würde ja dann Christian Arbeit die Kabinenansprache mal machen.
Also.
Lassen.
Mit Mikrofon, damit sie es auch mitkriegen alle.
Genau. Und volle Lautstärke.
So, ja.
Dass die Ohren scheppern. Ja, genau. Nee, wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt am Sonnabend schon das zeigen, was man zeigen kann. Ja, Köln hat gegen Leverkusen gut mitgehalten. Und wenn sie nur so ein bisschen davon auf das Feld in der alten Försterei kriegen, wird es schwer. Aber Köln ist ja auch die Mannschaft, die gegen gute Mannschaften hervorragend spielt und gegen schlechte Mannschaften schlecht spielt. Insofern, wäre das zu erwarten, dass wir da unseren Klassenerhalt machen, und davon gehe ich auch aus. Dann werden wir beide in Mainz sein, und dann ist zum Schluss nochmal Augsburg zu Gast. Und ich freue mich am meisten, freue ich mich eigentlich auf die Pressekonferenz nach Mainz. Mal gucken.
Ja.
Die ist ja dann fest in Union-Hand.
Vielleicht muss ja dann Fischer Statement zu beiden Mannschaften bringen.
Meinst du?
Naja, verwechselt.
Nee, macht er nicht. Nee, der weiß schon ganz genau, was er an Mainz auch jetzt hat. Aber Mainz ist nicht Union für ihn, das gebe ich zu, das merkt man auch. Und,
das hat er ja auch selbst so gesagt. Die Frage ist, wenn es mal nicht so läuft, ob die Mainzer dann genauso lange durchhalten. Also wir haben ihn ja nicht rausgeschmissen. Er hat ja bei uns.
Wird immer wieder erzählt, stimmt's?
Ja, wir haben ihn ja nicht rausgeschmissen, sondern er hat gesagt, er möchte gehen. Er findet den Zugang nicht mehr zur Mannschaft.
Genau, das hat er so gesagt.
Genau, und wenn jetzt, sage ich mal, in Mainz, die sind ja auch nicht gerade so unbekannt dafür, dann auch bei ersten Problemen dann schnell mal zu reagieren. Wenn es da mal nicht läuft, was machen sie dann? Halten sie an Urs fest, so wie wir es gemacht haben? Ist eine Frage für einen Kaffeesatz, natürlich. Mhm. Aber ich habe bis jetzt selten einen Verein erlebt, der so lange an einem Trainer festgehalten hat wie wir. Und wie viele Spiele waren es? 13, 14 Spiele ohne Sieg? 14 Spiele. Und dann sagt der Trainer, er geht und nicht der Präsident oder beziehungsweise nicht der Verein.
Ja, und ich sag mal, das ging alles los mit dem Spiel damals in Wolfsburg, wo wir drückend überlegen waren und wir eigentlich gewinnen müssen und wir aber 2-1 verlieren. Und von da an zog sie das wie ein Schlüppergummi immer wieder und es wurde einfach nicht besser. Und was ich schon immer sage, wenn du erstmal unglücklich verlierst, verlierst du irgendwann dann auch zurecht, weil das ist dann ein Teufelskreis. Du kommst einfach nicht mehr aus in diese positive Energie rein. Und ja, das hat uns Urs Fischer gekostet. Aber andersrum, ich bleibe auch dabei, nicht alles unter Urs Fischer war eitel Sonnenschein. Also
natürlich nicht.
Jamie Leveling zum Beispiel ist jetzt Nationalspieler. Das hätte auch bei Union werden können. Wenn man ihn hätte eingesetzt, wenn man nicht gesagt hätte, nee, bei mir spielt Becker immer. Aber so hat eben jeder seine Lieblinge und darf er auch haben. Also das ist ja auch ja kein Problem. Aber das gehört eben auch dazu. Das gehört eben auch zu Urs Fischer. Das gehört auch zu Olli Runert. Ihr hört eben auch der Enkel von Uwe Seeler, ihr hört Möwald, gehören andere Spieler, die bei uns nicht gespielt haben und auch verpflichtet wurden. Also man sieht immer die goldenen Zeiten, ja, weil alles so schön war. Und ich will es auch nie missen. Und das war toll, alle 6 Champions League-Spiele live zu sehen, in Europa rumzufahren, in der Conference League zu sein. Egal, er wäre sonst nie nach Israel gekommen. Also all das verbinde ich natürlich mit Urs Fischer und das werde ich ihm nie vergessen. Aber du kannst eben Horst Held nicht mit Olli Runert vergleichen, genauso wie du Marie-Louise Ether oder Steffen Baumgart nicht mit Urs Fischer vergleichen kannst, weil alles hat seine Zeit. Und der nächste Trainer hat vielleicht genauso viel Erfolg oder vielleicht ja keinen, weiß man nicht. Das ist schwierig. Ich freue mich ja vor allen Dingen auf die nächste Saison der Frauen, weil ich glaube, dass Louis den Frauen nochmal einen ganz anderen Stil einbringen oder spielen lässt, als Aileen das kann oder konnte oder wollte oder vielleicht auch von der Kaderbreite her konnte. Und da glaube ich, wir können ja jetzt schon noch einen Saisonplatz erreichen. Wir sind 3 Punkte hinter Freiburg, also es ist noch viel möglich, obwohl es nur noch 3 Spiele sind. So schlecht war es nicht, und obwohl wir so eine Verletztenliste hatten. Und irgendwer schrieb in den Medien, dass Union gar nicht so weit weg von Bayern ist, noch nicht dran, aber gar nicht so weit weg, wie der Tabellenplatz sagt. Sondern es war schon ein ordentliches Spiel am Mittwoch, um mal wieder ins Positive zu gehen.
Ja.
Und da erwarte ich auch noch eine Steigerung.
Na, wenn man überlegt, wie die Spielphilosophie ist von Louis, dann ist das ein schnelles Ein-Kontakt-Spiel, schnell nach vorne. Das haben wir ja jetzt so nicht immer so praktiziert.
Ja, und du musst eben auch wirklich sehen, ich meine, klar, die sind mit Europa belastet gewesen, die Wolfsburgerinnen. Aber du hast die am Rande der Niederlage gehabt. Die haben glückliche 3-3 gemacht. Du hast die Bayern fast ein Unentschieden abgetrotzt. Auch die natürlich mit Europapokal-Ambition oder vielmehr mit Belastung davon. Aber nichtsdestotrotz, du hast dann eben noch Frankfurt, die jetzt Wolfsburg am Wochenende geschlagen haben mit 3-1, also ziemlich deutlich sogar. Ja, und mehr Mannschaften sehe ich gar nicht, mit denen wir nicht mithalten können.
Nee, meine, wenn diese ganzen verletzten Misere nicht gewesen wäre, glaube ich, hätten wir auch oben mitgespielt. Also der Platz 6, 5 wären durchaus realistisch. Denn so wie sie jetzt spielen, so war ja eigentlich der Ansatz von Anfang an gedacht. Okay, Lia Kemper kam als Reaktion auf die große Verletzten-Misere.
Ja, aber du siehst ja, dass die Truppe immer besser zusammenspielt, ja, dass die Wege kennen. Und ich sag mal, ich erinnere mich noch an die ersten 4 Minuten von Leverkusen in Leverkusen, wo wir gnadenlos Lehrgeld bezahlt haben und danach haben wir Leverkusen an die Wand gespielt und wenn du jetzt zum Beispiel das Spiel eben gegen Bremen gesehen hast, das 4-1, da hast du von der ersten Minute an gewusst, wer Chef auf dem Platz ist.
Mhm.
Ja, und da gab es ja keine zwei Meinungen. Sicherlich kann man in Leipzig auch gewinnen. Das war vielleicht auch nicht das beste Spiel unserer Frauen, aber trotzdem gut und wir haben Punkte geholt da. Grundsätzlich spielen wir eine überragende Rückrunde, muss ich mal sagen.
Und man muss sich mal vergegenwärtigen, wir haben noch eine Tomke Schneider, die verletzt ist.
Ja.
Wir haben Corinna Janitz hat jetzt verlängert übrigens heute.
Mhm.
Auch eine tolle Nachricht. Aber man denkt, das hat das gar nicht mehr im Kopf. Wir haben noch eine Tomke Schneider, die eine riesen erste Halbserie gespielt hat. Wenn ich an ihre Gegenstöße denke, wenn sie immer nach vorne gerannt ist, das fehlte ja nachher. Am Ende fehlte ja so ein bisschen die Geschwindigkeit. Und das ist natürlich, ich hoffe und drücke die Daumen, dass sie für die Rückrunde natürlich wieder mit dabei ist.
Wir werden uns am 4. Mai wieder sprechen, dann hoffentlich in voller Besetzung.
Stimmt.
Und dann werden wir deutlich mehr wissen. Dann wissen wir, wie unsere Frauen in Hamburg gespielt haben und wie unsere Männer gegen Köln gespielt haben.
Mhm.
Dann wissen wir, wie in der Tabelle unten im Keller aussieht. Und dann wahrscheinlich schon ziemlich definitiv.
Mhm.
Und bis dahin habt eine gute Woche, habt einen schönen 1. Mai. Für die in Berlin bleiben, habt einen schönen 1. Mai für die nach Hamburg fahren.
Habt noch viel Sonnenschein, habt eine schöne Woche. Wir hören uns am 4.5. wieder in großer Runde.
Und bis alle, dahin, die erkältet sind, gute Besserung.
Bis dahin. Ciao. Tschüss.
Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Verein, Union Berlin.